Fokus Nachhaltigkeit. Das neue Reporting stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen. Fit für die Nachhaltigkeit. Der Podcast des Instituts der Wirtschaftsprüfer begleitet Sie durch den Dschungel der Regelungen. Hier teilen Expertinnen und Experten aus der Wirtschaftsprüfung ihr Wissen. Freuen Sie sich auf eine spannende Folge.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, über kaum ein Thema wird wahrscheinlich im Moment so häufig gesprochen wie über das Thema Nachhaltigkeit. Es bewegt Unternehmen, Gesellschaft, die Politik, aber ganz besonders auch eben unseren Berufsstand, die Wirtschaftsprüfer. Es geistern zahlreiche Schlagworte durch die Gazetten. Wir kennen die Offenlegungsverordnung, die grüne Taxonomie, CSRD, ESRS, ISSB-Standards, das Lieferkettenschutzgesetz und zuletzt ja vor allen Dingen auch die CSDDD. Hinter diesen Begriffen verbirgt sich eine durchaus komplexe Regelungssystematik, die auch zahlreiche Interdependenzen aufweist. Wir freuen uns daher sehr, dass wir Sie heute zu unserer neuen Podcast-Reihe Fit für die Nachhaltigkeit begrüßen dürfen. In dieser Reihe wollen wir nicht nur die genannten Schlagwörter, sondern vor allen Dingen eben auch die dahinterstehenden Regelungen und Umsetzungsfragen verständlich und praxisorientiert Ihnen vorstellen. Meine Gesprächspartnerin heute ist Melanie Sack. Melanie ist Vorstandssprecherin des IDW und Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung. Mein Name ist Bernd Stiebi. Ja, Melanie, das Thema Nachhaltigkeit, zu dem du uns heute einen ersten Überblick für unsere Podcast-Reihe geben wirst, ist vielschichtig. Das haben wir gerade gehört. Wir haben viele Berührungspunkte zu dieser ganzen Thematik, auch aus dem Berufsstand heraus. Aber zunächst mal, du ganz persönlich, was treibt dich am meisten um, wenn du dieses Stichwort, dieses Schlagwort hörst?
Also erstmal möchte ich sagen, Bernd, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich jetzt heute hier die Einführung dieser neuen Podcast-Reihe übernehmen darf. Und ich freue mich auch, dass wir in dieser Reihe wirklich viele tolle, hochkarätige Experten haben gewinnen können. Und ich bin sicher, dass das für die Zuschauer wirklich eine hilfreiche Reihe werden wird, weil du hast es schon gesagt, es ist ein sehr komplexes Umfeld und es ist ein extrem dynamisches Umfeld. Es ist also gar nicht so einfach, hier immer dran zu bleiben sozusagen. Wenn du mich fragst, was Nachhaltigkeit für mich bedeutet, dann sehe ich auf der einen Seite wirklich die Chance für Unternehmen und auch für die Gesellschaft. Und es ist eine Chance, die wir wirklich ergreifen müssen. Eigentlich haben wir gar keine andere Wahl. Ich sehe damit auch verknüpft das Thema gesellschaftliche Verantwortung, auch gerade für den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer, weil wir eben eine besondere Rolle in der Wirtschaft haben. In weiten Teilen agieren wir in the public interest und das gehört eben dann auch ein Stück weit dazu. Und als Mutter zweier Kinder verknüpfe ich damit schon auch immer das Thema Generationengerechtigkeit. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Beitrag. Und wir hier im IDW haben uns ja jetzt auch am Jahresanfang neu aufgestellt, auch im Vorstand neu aufgestellt. Und wir haben das Thema Nachhaltigkeit des IDW selber wirklich jetzt auch auf Vorstandsebene gehoben, um dem auch nochmal Ausdruck zu geben, um der Bedeutung dieses Themas hier Ausdruck zu verleihen.
Ja, prima. Lieben Dank für den etwas persönlicheren Einstieg. Widmen wir uns vielleicht zunächst mal den Rahmenbedingungen. Wir haben gerade schon gehört, eine Reihe von Stichworten, Vielzahl von Querverbindungen, vielleicht mal zum Start. Wie ist diese neue Podcast-Reihe strukturiert?
Also du hattest es ja schon gesagt, wir haben diverse Regulierungsbereiche und wir haben uns vorgenommen, wirklich für jeden Regulierungsbereich eine eigene Staffel zu machen und dann jeweils abhängig die Anzahl der Folgen in der Staffel, wie komplex das Thema dann auch immer sein mag. Die Folgen sollen nicht mehr als 15 Minuten sein, auch einfach, damit wir zwar diese Komplexität da abbilden können, aber wir möchten da eben auch nicht zu sehr in die Länge gehen. Und die erste Staffel wird eben mit dem Thema EU-Taxonomie-Verordnung starten können. Und weitere Folgen widmen sich dann dem Thema Berichterstattung nach der CSRD, nach den ESRS, Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung natürlich, aber auch Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, Offenlegungsverordnung, also eine Menge Themen, die wir hier noch in der Podcast-Reihe bespielen werden.
Ja, ich glaube, das wird eine spannende Entwicklung sein, wie sich das alles weiter aufbaut hier in unserer Reihe. Wir haben vielleicht eine kleine Ausnahme. Das Redaktionsteam hat uns etwas mehr als 15 Minuten zugestanden für diesen Einstieg in die Reihe. Ja, fahren wir weiter fort, so ein bisschen mit den Rahmenbedingungen. An wen richten wir uns vor allen Dingen?
Also letztlich an alle, die das Thema Nachhaltigkeit interessiert, aber insbesondere dann auch nochmal an die Unternehmen, also an diejenigen, die es tatsächlich umsetzen müssen, sowie natürlich auch an den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer, der in der Beratungsrolle oder in der Prüfungsrolle hier natürlich auch eine gewisse Rolle spielt. Und es ist eben Ziel, nicht nur einfach jetzt die Regelung darzustellen, sondern wirklich auch im Hinblick auf die eigene Umsetzung darzustellen, was das bedeutet, also wirklich Implikationen zu geben, Erfahrungen, Anwendungsbeispiele aus der Praxis hier mit einfließen lassen zu können, die wir in unseren IDW-Gremien erarbeitet haben und wo wir einen vielfältigen Austausch zu pflegen.
Jetzt ist ja dieses Thema Nachhaltigkeit eigentlich kein neues Thema. Einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden vielleicht jetzt sagen, warum gerade jetzt? Wo sind sozusagen die härtesten Anknüpfungspunkte jetzt an den Zeitplan und was ist aktuell jetzt besonders bedeutsam?
Also ich glaube, das eine Thema ist, dass wir das Thema Klimawandel tagtäglich mittlerweile erleben oder sehen und auch in den Nachrichten natürlich immer wieder mit dem Thema konfrontiert sind. Darüber hinaus ist es ja so, dass die ersten jetzt unter die Berichterstattungspflichten nach der CSRD fallen. Also die ersten 500 berichtspflichtigen Unternehmen haben wir jetzt in Deutschland. Und natürlich bereiten sich die nächsten auch schon darauf vor, die nämlich ab dem nächsten Jahr berichtspflichtig werden, sodass das wirklich in den Unternehmen jetzt gerade ein sehr virulentes Thema ist. Und ich glaube, deswegen ist dieser Podcast jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt, um hier Hilfestellung bieten zu können.
Ja, und das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ja, glaube ich, so ein bisschen der Kernpunkt auch von diesen ganzen Regulierungspaketen. Welche Motive stecken denn eigentlich dahinter, hier vor allen Dingen Anknüpfungen zu suchen?
Naja, ich meine, das ist natürlich der europäische Green Deal, der EU-Aktionsplan für nachhaltiges Wachstum. Europa hat sich ja hier sehr ambitioniert gezeigt, möchte der erste klimaneutrale Kontinent werden. Das heißt also bis 2050 keine Netto-Treibhausgase mehr ausstoßen, Wachstum von der Ressourcennutzung koppeln und dabei eben auch noch weder Mensch noch Region im Stich lassen. Und so brauchen wir natürlich die Transparenz hier als Treiber, um die Kapitalströme in die grünen Wirtschaftsbereiche auch wirklich umlenken zu können.
Das Ganze ist ja gemündet in den im Rahmen des Green Deal in die CSRD. Was verbirgt sich im Detail hinter dieser doch etwas kryptischen Bezeichnung?
Die CSRD bedeutet Corporate Sustainability Reporting Directive. Und das ist eben die Richtlinie, die bisherigen Regelungen der CSR-Richtlinie ablösen oder die NFRD, die Non-Financial Reporting Directive. Und wir haben ja eben schon ganz kurz darüber gesprochen, eine Vielzahl von Unternehmen wird jetzt hier in den Anwendungsbereich fallen. Das Ganze unterliegt einem sogenannten Stufenmodell.
Stufenmodell klingt, glaube ich, jetzt bedeutsam auch für die konkrete Umsetzung in der Praxis, für die betroffenen Unternehmen und wann sie sich intensiver mit den ganzen Sachen beschäftigen müssen. Vielleicht mal etwas konkreter noch zum Zeitplan beziehungsweise eben dem Stufenmodell.
Also dadurch, dass es so komplex und dynamisch ist, würde ich sagen, es kann eigentlich nie früh genug sein, dass man sich mit dem Thema befasst. Aber wer unterliegt jetzt wann in dieser zeitlichen Staffelung den Regelungen? Jetzt im Moment haben wir schon die Unternehmen und Mutterunternehmen von Konzernen in der Berichtspflicht, die bisher auch berichtspflichtig nach der CSR-Richtlinie waren. Ab dem nächsten Jahr, also ab Geschäftsjahre, die am oder nach dem 01.01.25 beginnen, fallen eben große Unternehmen und Mutterunternehmen von Konzernen auch darunter, die bisher noch nicht berichtspflichtig waren, und die kapitalmarktorientierten KMUs, die nicht Kleinstunternehmen sind, sowie kleine, nicht komplexe Institute werden ab dem 01.01.26 berichtspflichtig. Hier besteht allerdings noch eine Opt-out-Option. Und dann gibt es noch gewisse Drittlandsunternehmen, das heißt Unternehmen, deren Tochterunternehmen oder Zweigniederlassung bestimmte Schwellenwerte überschreiten. Die wiederum werden berichtspflichtig für die Geschäftsjahre, die am oder nach dem 01.01.28 beginnen. Und diese Ausweitung des Anwendungsbereiches mit der CSRD wird eben über europaweit einheitliche Standards der Nachhaltigkeitsberichterstattung erfolgen, die sogenannten ESRS, European Sustainability Reporting Standards.
Du hast die verschiedenen Zeitpunkte genannt. Ich glaube, man kann wirklich nur noch mal betonen, wie wichtig es ist, sich rechtzeitig damit zu befassen, auch wenn manches Datum vielleicht noch fern in der Zukunft liegt. Aber ich glaube, für das Gros der Unternehmen ist es sicherlich geboten, sich jetzt damit zu beschäftigen, so sie es noch nicht getan haben. Ja, Melanie, du hast die verschiedenen Anwendungszeitpunkte genannt. Und ich glaube, man kann nur noch mal wiederholen, wie dringend erforderlich es ist, sich zeitnah mit den ganzen Themen zu beschäftigen. Stichwort ESRS, was regeln die im Einzelnen?
Also die ESRS konkretisieren jetzt eben die Berichterstattungsinhalte nach der CSRD. Die sind von der EFRAG, verabschiedet worden. Und es gibt sektorunabhängige ESRS. Der sogenannte erste Satz, der ist Ende letzten Jahres als delegierte Verordnung im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden. Dann gibt es sektorspezifische ESRS und ESRS für Drittlandsunternehmen. Hier zeichnet sich allerdings ab, dass diese um 2 Jahre verschoben werden. Und schließlich gibt es noch ESRS für KMU. Und zwar einmal für die, die unter die CSRD auch tatsächlich fallen, also für die kapitalmarktorientierten KMUs, aber auch für die, die nicht selber berichtspflichtig werden, aber eben mittelbar bestimmte Angaben bereitstellen müssen. Auch für die gibt es einen Satz von ESRS.
Ja, wir hören, das Ganze ist nicht ganz unkompliziert mit diesen verschiedenen Schichten von ESRSen. Den ersten Satz haben wir ja nun schon und das ist sicherlich auch die Basis für die weitere Entwicklung. Auch dieser erste Satz hat sich ja so ein bisschen in der Diskussion fortentwickelt, bis er dann final wurde. Vielleicht nochmal dazu einen kleinen Einblick, wie sich das entwickelt hat. Und ja, vielleicht auch von besonderem Interesse für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie das IDW denn gedenkt, mit diesen Verlautbarungen jetzt umzugehen.
Genau, also der erste Satz der ESRS umfasst 12 Standards. Da sind die sogenannten Cross-Cutting-Standards, das sind die übergreifenden Standards. Dann gibt es 5 Standards zum Thema der Umweltaspekte, 4 Standards zu den Sozialaspekten und einen Governance-Standard. Und die ESRS wurden eben von der EFRAG, das hatte ich schon erwähnt, entwickelt und die sind im April 2022 als Entwurf veröffentlicht worden. Natürlich haben wir uns als IDW da auch mit einer Stellungnahme eingebracht. Nach der Überarbeitung wurden die an die Europäische Kommission übermittelt und dann hat das BMJ Anfang Dezember 2022 diesen ersten Satz der ESRS-Entwürfe auf Basis der delegierten Verordnung nochmal zur Konsultation herausgegeben. Auch da haben wir uns nochmal eingebracht. Und schließlich wurde im Juni 2023 der Entwurf der delegierten Verordnung von der Europäischen Kommission selbst nochmal zur Konsultation gegeben. Es gab ja zwischendurch eine Debatte um das Ambitionsniveau. Das wird der ein oder andere mitbekommen haben. In dieser Debatte hatte sich insbesondere auch Ursula von der Leyen eingebracht. Und wir haben in der Eingabe, die wir dann Mitte 2023 zu der delegierten Verordnung abgegeben haben, auch nochmal uns positiv dafür ausgesprochen, dass das Ambitionsniveau oder dass bestimmte Erleichterungen eben beibehalten worden sind, haben aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir hier eigentlich eine größtmögliche Übereinstimmung mit den globalen Berichtsstandards uns wünschen würden, weil letztlich ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich ein globales und nicht nur ein rein europäisches Thema. Ja, und wie bringen wir uns als IDW da jetzt ein? Wir haben uns jetzt jüngst am 6.3.24 5 Modulverlautbarungen zu den ESRS veröffentlicht, in denen wir eben Antworten auf bestimmte Auslegungsfragen bei der konkreten Anwendung der ESRS herausgegeben haben. Und wir möchten hier eine Hilfestellung leisten, dass wir wirklich in eine einheitliche Auslegung dieser Nachhaltigkeitsberichterstattung kommen.
Ja, Stichwort Vergleichbarkeit. Ist es von besonderer Bedeutung, glaube ich, hinterher, dass eben die Regelungen eben dann auch, ich sage mal, transparent und vergleichbar sind, um die entsprechenden Wirkungen an den Kapitalmärkten auch zu erzielen. Du hast von Erleichterung gesprochen. Trotzdem, das Paket ist, glaube ich, immer noch von einem ganz, ganz erheblichen Ambitionsniveau entsprechend ausgehend. Was ergibt sich da im Detail an Herausforderungen für die Unternehmen?
Also es wird ja immer kolportiert, wie viele Angabepflichten und Datenpunkte da tatsächlich zu ermitteln sind. Und das ist auch eine ganze Menge. Und hinzu kommt eben das Konzept der doppelten Wesentlichkeit. Das ist auch etwas ganz Neues. Es hat nämlich 2 Perspektiven. Einmal die Inside-Out-Perspektive, das heißt die Auswirkungen der Tätigkeit des Unternehmens auf Nachhaltigkeitsaspekte und auch ein Verständnis der Auswirkungen von Nachhaltigkeitsaspekten auf den Geschäftsverlauf, auf die Lage, auf das Geschäftsergebnis des Unternehmens, also die Outside-In-Perspektive. Die genaue Vorgehensweise und auch die Auslegung, das steht bei den einzelnen Regelungen noch ein Stück weit am Anfang. Und ich habe es eben gesagt, deswegen haben wir eben auch diese Modulverlautbarung jetzt entwickelt, um da Hilfestellung zu geben. Und wir beschäftigen uns genau über diese Auslegungsthemen eben auch in unseren Fachgremien, die wir dazu eingerichtet haben, damit der Berufsstand insbesondere auch hier ein einheitliches Verständnis der Regelung hat und die entsprechenden Veröffentlichungen gut planen kann.
Ja, vielleicht kommen wir noch mal zu einem kleinen Vergleich im Hinblick auf die bisherige Rechtslage, was viele übersehen. Es gibt ja schon eine nicht finanzielle Berichterstattung Wo ist der Unterschied im Hinblick auf das, was uns jetzt erwartet?
Also neben dem Anwendungsbereich, der deutlich ausgeweitet wurde, haben wir schon darüber gesprochen, wir sprechen davon mehr als 15.000 Unternehmen, die alleine in Deutschland hier berichtspflichtig werden, haben wir eben eine Erhöhung der Angabepflichten selber. Das heißt, auch der Inhalt hat nochmal deutlich zugenommen. Hinzu kommt, dass es jetzt eine Verortung im Lagebericht gibt. Das war bisher nicht so. Bisher war es möglich, das sowohl im Lagebericht als auch außerhalb des Lageberichtes vorzunehmen. Und es gibt konkrete Anforderungen an das Format. Die müssen nämlich maschinenlesbar sein. Das heißt, wir sind hier im elektronischen Berichtsformat ESEF einschließlich eines Tagging unterwegs. Außerdem ist das Ganze gekoppelt mit den Angaben nach Artikel 8 der EU-Taxonomieverordnung. Und wir haben erstmalig eine externe Prüfungspflicht. Also wir haben wirklich eine ganze Menge Änderungen, die die CSRD hier im Vergleich zur bisherigen nicht finanziellen Berichterstattung mit sich bringt.
Ja, spätestens bei dem von dir genannten Stichwort Prüfungspflicht sind wir natürlich bei den unmittelbaren Berührungspunkten zu unserem Berufsstand. Vielleicht kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal ein bisschen expliziter ausführen, wie die Anknüpfungspunkte genau sind und von welcher besonderen Bedeutung das Thema eben auch für uns ist.
Also es ist natürlich von besonderer Bedeutung dadurch, dass wir jetzt das erste Mal diese Pflicht zur externen inhaltlichen Prüfung haben. Und die CSRD sieht eben vor, dass die Prüfung durch den Abschlussprüfer des Unternehmens vorgenommen wird. Gleichwohl gibt es ein Mitgliedstaatenwahlrecht, entweder andere Wirtschaftsprüfer auch zuzulassen oder sogenannte unabhängige Erbringer von Bestätigungsleistungen zusätzlich zuzulassen. Wir haben ja im Moment noch keinen Referentenentwurf. Insofern bleibt jetzt die Ausübung dieses Wahlrechts noch abzuwarten. Wir sehen aber einfach, dass zwischen der Nachhaltigkeitsberichterstattung auf der einen Seite und der Finanzberichterstattung auf der anderen Seite eine sehr, sehr enge Verknüpfung besteht und auch bestehen sollte. Und ich habe es schon gesagt, der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer hat hier einfach eine gesellschaftliche Aufgabe und möchte seinen Beitrag zur Transformation in eine ökologisch nachhaltige Gesellschaft auch leisten. Und das ist eben einer dieser Aspekte, die dazugehören.
Du hast gesagt, den Referentenentwurf gibt es noch nicht. Auch danach schließt sich natürlich noch ein längeres Gesetzgebungsverfahren an, auch wenn die Zeit natürlich tickt. Das Mitgliedstaatenwahlrecht, genau, was dann eben ausgeübt werden muss durch den nationalen Gesetzgeber, hast du angesprochen. Vielleicht kannst du noch mal ein paar ergänzende Ausführungen machen, warum wir glauben, dass eben der Abschlussprüfer oder auch ein anderer Wirtschaftsprüfer die geeignete Person ist, diese neue Prüfung, inhaltliche Prüfung jetzt durchzuführen.
Ja, wir erleben jetzt viele Unternehmen, die sehr ambitioniert sind und die Umsetzung der Nachhaltigkeitsberichterstattung, so wie sie vorgesehen ist, ist eben auch keine ganz einfache Übung. Am Ende sollte dann eben die Verlässlichkeit der Daten auch durch eine externe, hochqualifizierte Prüfung gewährleistet werden, weil nur so letztlich informierte Entscheidungen auf Grundlage der Daten auch getroffen werden können. Und ich würde mal sagen, letzten Endes kann auch nur so überhaupt Wirkung erzielt werden. Wirtschaftsprüfer besitzen Prüfungs-Know-how. Wir besitzen auch Erfahrung, auch mit der Prüfung von Nachhaltigkeitsinformationen schon. In der Vergangenheit sind viele Prüfungen schon auf freiwilliger Basis vorgenommen worden. Und es gibt auch die Prüfung nach der Offenlegungsverordnung seit einigen Jahren. Auch da ist der Wirtschaftsprüfer schon unterwegs gewesen. Natürlich müssen alle Beteiligten weiter Skills aufbauen. Das sind einfach ganz neue Themen, ganz neue Regelungen, die hier kommen. Das gilt für die Wirtschaftsprüfer genauso wie für die Unternehmen. Wir vom EDW bereiten dazu eben auch entsprechende Angebote vor, wie unter anderem auch die Podcast-Reihe, über die wir ja jetzt hier gerade sprechen. Und wenn technische Expertise gefragt ist, dann greifen wir natürlich jederzeit auf externe Sachverständige zu. Das machen wir heute im Rahmen der Prüfung der Finanzberichterstattung im Übrigen auch schon. Beispielsweise bei schwierigen Bewertungsthemen greifen wir da auf externe zu. Und wir haben auch eigene Standards, wie wir das dann nachher im Rahmen unserer Prüfung verarbeiten können. Deswegen würde ich sagen, dass der Wirtschaftsprüfer hier schon prädestiniert ist. Im Idealfall ist es aber der Abschlussprüfer, einfach weil Nachhaltigkeitsberichterstattung und Finanzberichterstattung sachlogisch zusammengehören. Sie wirken aufeinander. Wir sprechen über eine einheitliche Berichterstattung. Beides ist jetzt im Lagebericht verortet. Der Abschlussprüfer kennt die Unternehmen, kennt die Prozesse. Und ich glaube, auch für die Unternehmen ist es gut, einen Ansprechpartner zu haben und auch sicher den zeitgerechten Abschluss der Prüfung gewährleisten zu können.
Ja, prima. Dann haben wir jetzt vielleicht noch ganz kurz Zeit, um uns den nächsten Teilen der ersten Staffel vor allen Dingen unserer Podcast-Reihe zuzuwenden. Du hattest gerade ein Stichwort auch schon genannt, das war die Offenlegungsverordnung, die Taxonomieverordnung. Das klang eingangs auch schon an. Auch zwei sperrige Regelwerke. Vielleicht kannst du zum Schluss dazu auch noch ein paar kurze Ausführungen machen.
Also die Offenlegungsverordnung, die stammt ja schon aus dem Jahr 2019. Die behandelt eben die Berichtspflicht von Finanzmarktteilnehmern und Finanzberatern, jeweils im Zusammenhang mit Finanzprodukten. Und ich habe es schon gesagt, da gibt es heute schon eine verpflichtende externe Prüfung. Im Bereich der Taxonomieverordnung, da geht es eben darum, ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu berichten, und zwar anhand der Umsatzerlöse, Investitions- und Betriebsausgaben. Auch eine relativ detaillierte, granulare Regelung, würde ich mal sagen. Und künftig wird eben die Berichtspflicht nach Artikel 8 der Taxonomieverordnung analog mit dem Anwendungsbereich der CSRD ausgeweitet und trifft dann eben entsprechend viele Unternehmen und viele Prüfer, und zwar relativ zeitnah, wie schon gesagt, ab dem nächsten Jahr 15.000 Unternehmen.
Das klingt nach herausfordernden, aber auch spannenden Aufgaben. Die erste Staffel wird sich ja genau mit diesen Themen beschäftigen. Vielleicht zum Schluss noch ein paar Ausführungen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da genau erwarten können.
Also wir beschäftigen uns in der ersten Staffel mit der Taxonomieverordnung, und da geht es eben einmal um den Handlungsbedarf. Dann geht es darum, welche Erfahrungen hat man schon bei der Umsetzung mit der Taxonomieverordnung? Welche Erfahrungen haben wir bei der Prüfung, der Einhaltung der Taxonomieverordnung? Und schließlich haben wir nochmal die Besonderheiten im Finanzsektor, die wir hier auch nochmal darstellen möchten.
Genau, und die weiteren Themen, auch die wir heute alle hier bis jetzt angerissen haben, werden dann in den weiteren Staffeln entsprechend folgen. Ja, liebe Melanie, wir sind damit am Ende unseres Auftakt-Podcasts in dieser Reihe. Ganz, ganz lieben Dank, dass du uns hier einen Einblick gegeben hast in die Rahmenbedingungen und natürlich eben auch in die Struktur dieser neuen Podcast-Reihe Fit für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Dir nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen danken wir ganz herzlich hier fürs Dabeisein. Wir hoffen, wir haben auch ein wenig Ihr Interesse für die kommenden Staffeln wecken können. Wie gesagt, es geht ja los mit Taxonomieverordnung und Offenlegungsverordnung. Wenn Sie in der Zwischenzeit das Bedürfnis verspüren, sich weiter zu diesem Thema zu informieren, dann kann ich Ihnen unsere Homepage empfehlen. Unter dem Stichwort Nachhaltigkeit finden Sie alle Materialien, die auch heute hier kurz angesprochen worden sind und noch einiges mehr zum Thema Nachhaltigkeit. Wir haben im Bereich des Verlages einen sogenannten ESG-Navigator entwickelt, ein sehr, sehr nützliches Instrument, was einem, wie der Name schon sagt, hilft, einen Weg durch den Dschungel der Normen zu bahnen. Das Ganze ist also kuratiert, das heißt, die Materialien werden da nicht einfach so dahingestellt, sondern das Ganze wird eben auch vernünftig strukturiert und eingeleitet und soll eben auch nicht nur dem Einstieg dienen, sondern Ihnen auch eine Hilfestellung eben dauerhaft bieten, wenn Sie sich mit diesen Themen beschäftigen. Ja, das war's für heute. Wir freuen uns auf die nächsten Male. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen. Alles Gute und ja, ich sage Tschüss.
Auch meinerseits vielen Dank, und es hat mir total Spaß gemacht, hier heute dabei zu sein, und ich hoffe, es macht Ihnen auch viel Spaß, die neue Podcast-Reihe zu verfolgen. Danke, Bernd. Danke.
Danke allen.
Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie sich weiterhin fit für die Nachhaltigkeit und verpassen Sie keine Folge. Die Podcasts finden Sie bei Spotify und YouTube sowie bei Apple und Google Podcasts. Haben Sie Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail unter info@idw.de. Wir freuen uns über Ihre Post.